Ja, liebe Freundinnen und Freunde, also eingangs zum Thema Gewerkschaften und Vaterlandsverteidigung ist es mir schon ein Bedürfnis, euch darauf hinzuweisen, dass es sich nicht vermeiden lässt, über diejenigen zu reden, zu deren Wirken Lenin festgestellt hat, die Politiker innerhalb der Arbeiterbewegung, die zur opportunistischen Richtung gehören, sind bessere Verteidiger der Bourgeoisie als die Bourgeoisie selber. Ohne ihre führende Rolle bei den Arbeitern könnte sich die Bourgeoisie nicht halten. Das sind zwei Sätze, die bis heute zu nichts von ihrer Bedeutung und Richtigkeit verloren haben. Sie machen deutlich, womit die Arbeiterklasse in der Klassenauseinandersetzung mit dem Kapital rechnen muss und mit wem sie es zu tun hat. Abgesehen von der rechten sozialdemokratischen Führung, insbesondere mit den opportunistischen sozialdemokratischen Gewerkschaftsführern, mit der Arbeiteraristokratie in den Betrieben und Gewerkschaften, die damit gemeint ist. Das ist ebenfalls ein Thema, das wir des Öfteren schon mal auf dieser Konferenz behandelt haben. Und ich muss hinzufügen, mich packt jedes Mal die Wut beim Lesen, wenn ich auf die Taten dieser Arbeiteraristokraten stoße. Dabei wäre es natürlich falsch, sie und ihre Taten mit dem gleichzusetzen, was wir normalerweise unter Kampf der Arbeiterbewegung oder der Gewerkschaftsbewegung verstehen. Wenn wir das täten, dann könnten wir leicht vom Glauben abfallen und zu der Auffassung kommen, Gewerkschaften und Arbeiterklasse kannst du in der Pfeife rauchen. Und solche Auffassungen gibt es. Mir hat jetzt letztens bei einem Telefonat in der vergangenen Woche ein Genosse der Linkspartei aus Dortmund erzählt, dass dort an einem Stand eine ganze Reihe alter Genossen war, alles IG Metall-Mitglieder, also aus dem Kreis Stahlindustrie und so weiter, die gewaltig darüber diskutiert haben, aus der IG Metall, also aus den Gewerkschaften auszutreten, weil also sie mit der Politik überhaupt nicht mehr einverstanden sind. Mein Genosse gehörte mit dazu, aber ich habe lange mit ihm diskutiert und habe gesagt, komm, lasst den Unsinn sein, das ist falsch. Und ich muss sagen, die Dortmunder Genossen sind zu der Auffassung gekommen, dass sie, und das fand ich ganz gut, denen, damit sind also die opportunistischen Gewerkschaftsführer gemeint, nicht das Feld überlassen dürfen. Wobei man direkt sagen kann, die sind im Feld. Also wir haben ihnen schon viel zu lange das Feld überlassen. Doch zurück zur Vaterlandsverteidigung. Wie kommt es also in den Gewerkschaften und in der Arbeiterbewegung bei Arbeiterinnen und Arbeitern zu einer vaterländischen Gesinnung und Haltung? Da haben wir jetzt schon einige Stunden auch immer wieder drüber diskutiert und gestern hat mal ein Genosse das zumindest kurz angesprochen und die Genossin Erika, die hat also auch bei ihrem Referat 2014, was sie hier gehalten hat, wie weiter im antimilitaristischen Kampf und zur Lage der Arbeiterklasse schon mal angesprochen, worum es dabei geht. Ich will versuchen, mit einigen Beispielen nochmal diese Problematik aufzugreifen und ja, so als Diskussionseinstieg dafür. In seiner Schrift Lohnarbeit und Kapital stellt Karl Marx unter anderem fest, die Interessen des Kapitals und die Interessen der Arbeiter sind dieselben, heißt nur, Kapital und Lohnarbeit sind zwei Seiten eines und desselben Verhältnisses. Die eine bedingt die andere, wie der Wucherer und Verschwender sich wechselseitig bedingen. Solange der Lohnarbeiter Lohnarbeiter ist, hängt sein Los vom Kapital ab. Das ist die vielgerühmte Gemeinsamkeit des Interesses von Arbeiter und Kapitalist. Soweit die Feststellung von Marx. Die Konsequenz daraus heißt, ohne Kapital gibt es keine Lohnarbeit, ohne Lohnarbeit kein Kapital. So sind beide, die Lohnarbeit und Kapital, der Lohnarbeiter und Kapitalist, untrennbar miteinander verbunden, aneinander gekettet und das scheinbar für immer und ewig. Wird dann die Kapitalistenklasse angegriffen, zum Beispiel die Kapitalistenklasse eines Landes von der Kapitalistenklasse eines anderen Landes, dann entsteht in den Köpfen der Lohnarbeiter, die ja ökonomisch an ihre Kapitalisten gekettet sind, spontan das Bedürfnis, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Und wenn es um die Vaterlandsverteidigung geht, das scheinbar gemeinsame Vaterland von Kapitalisten und Arbeitern zu verteidigen. Was in der Praxis heißt, in den Köpfen der Arbeiter, der Lohnarbeiter, findet in bestimmter Weise eine Identifikation mit den Zielen des gegen die eigenen Interessen gerichteten Ausbeutungssystems statt. Das ist eine Meinung, die vom Kapital und natürlich auch von der Regierung als geschäftsführendem Ausschuss der Kapitalistenklasse mit Breitseiten an ideologischer Gehirnwäsche zu ihrer Aufrechterhaltung gefördert und gepflegt wird. Wir kennen ja all diese ganzen Sprüche von sozialer Marktwirtschaft, von Sozialpartnerschaft, von Zusammengehörigkeit und vielem anderen, die uns ständig und das auch gerade von den demokratischen, von den sozialdemokratischen Gewerkschaftsführern kübelweise um die Ohren fliegen. Wie sich das in den Köpfen so auswirkt, kann ich auch sagen, habe ich in vielen Seminaren der IG Metall als ehrenamtlicher Referent immer wieder zu hören bekommen. Auch wenn die Kolleginnen und Kollegen, die dort teilgenommen haben, also nach Schilderung der größten Gemeinheiten, Schikanen, Kampf gegen Entlassungen, was sie alles dagegen gemacht haben, Diskussion über den unversöhnlichen Interessengegensatz zwischen Arbeit und Kapital, dann hieß das am Ende oft zu mir dann, ist ja alles richtig, was du da sagst. Aber es ist auch eine große Sauerei, was die Arbeitgeber und die Unternehmer, so heißen ja die Kapitalisten bei solchen Seminaren, was die da machen. Aber wenn ich ehrlich bin, und bei solchen Seminaren werden viele Kolleginnen und Kollegen dann immer ehrlich sein. Also wenn ich ehrlich bin, ist so ein geflügeltes Wort. Wir können, wenn ich ehrlich bin, die Probleme mit denen nur gemeinsam lösen. Oder wie willst du das anders machen? Oder je nach Situation, das ist immer dann, wenn das Kapital angegriffen wird oder der Betrieb, wo sie gerade drin sind, dann heißt das oft genug, das ist auch richtig, aber wir müssen jetzt zusammenhalten. Das immer noch ganz aktuelle Beispiel ist ja VW. Ihr kennt das alle. Als das VW-Kapital angegriffen worden ist wegen des Abgasskandals, was ist passiert? Die IG Metall geht hin, also die IG Metall-Führung, muss man sagen, gemeinsam mit den Betriebsräten von VW, mit entsprechenden T-Shirts ausgerüstet, marschieren die auf die Straße und erklären auch Betriebsversammlungen, wir sind eine Betriebsfamilie und jetzt passiert das und jetzt müssen wir zusammenhalten. So, jetzt halten wir zusammen gegen die Angriffe, also die da von außen an uns rankommen. Das gilt, es gibt also eine Masse an Beispielen dafür, wo das immer passiert, also auch, das gilt dann ebenso für die milliardenschwere Schaeffler-Familie, da hat sich auch der Betriebsrat und die Belegschaft hinter diese Frau gestellt. Und die sind nach Frankfurt angereist zum IG Metall-Vorstand. Und der damalige IG Metall-Vorstand, der Vorsitzende Huber hieß er damals noch, der hatte sowieso mit der Schaeffler-Familie, mit der Deutschen Bank, mit der Europäischen Zentralbank, alle die Direktoren sind bei dem angereist und haben mit dem verhandelt, und habe natürlich auch dann die Unterstützung der IG Metall im Rücken gehabt. Also so was diese Zusammenarbeit dieser Leute angeht. Zu diesen ökonomischen Grundlagen, also auch die ich hier eben aufgezeigt habe, die Marx beschrieben hat, hat die Kollegin, die Genossin Clara Zetkin auch nochmal in ihrer Schrift unserer Patriotismus ausgeführt. Als herrschende Klasse aber setzen die Kapitalisten eines Landes ihre eigenen Klasseninteressen mit denen der gesamten Nation gleich und verkleiden ihre Interessengegensätze zu der Bourgeoisie auswärtiger Länder als nationale Gegensätze. Denn sobald diese Gegensätze sich zu kämpfen zuspitzen, bedürfen sie der Hilfe des Proletariats, der Volksmassen, die mit Glut und Blut den kapitalistischen Gewinn schirmen sollen. Der säbelrasselnde Patriotismus der Besitzenden und Ausbeutenden dem Ausland gegenüber ist im letzten Grunde die zehrende Sorge um das Absatzgebiet, um die Sicherung des Mehrwerts. Er flammt daher bis zur Weißglühhitze empor, wenn sie sich durch ihre ausländischen Schwestern Klassen in ihrer Plusmacherei bedroht fühlen. Die patriotische Phrase soll dann die Massen über die Tatsache hinwegtäuschen, dass sie ihren Ausbeutern und Herren die Kastanien aus dem Feuer holen müssen. Über Patriotismus haben wir eben was gehört beim Vortrag von der Resel, wo dieser de Maizière das da auch einführt, wir sind ja alle Patrioten, Demokraten sowieso und so weiter, aber die anderen heißt das. Was ist mit denen so lang? Was ist mit denen los? Also in dem Zusammenhang, zu dem, was ich bereits schon gesagt habe, müssen wir eigentlich über den Punkt Gewerkschaften und Vaterlandsverteidigung nicht lange rumreden. Worum es geht, ist in dieser Frage Klassenzusammenarbeit mit dem Kapital oder Klassenkampf gegen das Kapital. Über die Geschichte haben wir auf dieser und auf anderen Konferenzen auch schon immer wieder mal geredet. Und das werden wir, wie ich befürchte, auch in Zukunft, also und auch noch wahrscheinlich länger tun müssen. Denn auch weit über 100 Jahre nach den Worten von der Genossin Zetkin und vor allen Dingen der dazwischenliegenden, ich greife da mal das Wort auf, Weißglühhitzphasen zweier Weltkriege, steht die Mehrheit der sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer immer noch stramm an der Seite des deutschen Imperialismus. Um nur noch einmal kurz in Erinnerung zu rufen, Und das kann ich also auch aus Erfahrung sagen, was nicht mehr zu dem gehört, was in den Gewerkschaften an Geschichtswissen vermittelt wird. Es ist bis zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich so gewesen. Da haben die berichtet, was die Gewerkschaftsführer im Ersten Weltkrieg gemacht haben. Das ist immer noch so ein Beispiel, wo ich auch in Wut gerate. Und es wurde immer so gesagt, wir wollen aus der Geschichte lernen. Und die Geschichte, aus der sie lernen, oder die, aus der wir lernen sollten, war, dass also im August 1914 bei Beginn des Ersten Weltkrieges die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer von ihrer damals schon betriebenen Arbeitsgemeinschaft mit den Kapitalisten überwechselten zum Burgfrieden. Das war das Abkommen zur Vermeidung von Lohnkämpfen im Krieg, der Verhinderung und Bekämpfung von Streiks und das Bekenntnis zu einem vaterländischen Hilfsdienstgesetz. Das war nichts anderes als das Versprechen beim Ermorden, so muss man das einfach sagen, beim Erschießen der Arbeiter anderer Länder. Und die Judith hat ja eben schon mal gesagt, worum es beim Krieg geht, dass die Arbeiter des einen Landes gegen die Arbeiter des anderen Landes gehetzt werden, was damals ja auch passiert ist. Und das ist das Versprechen gewesen, dabei mitzuhelfen oder sich selber fürs Vaterland durch Bomben oder Granaten umbringen oder zum Krüppel schießen zu lassen. Und damals hieß es in einer Resolution der Richtungsgewerkschaften und Angestelltenverbände, am 12. Dezember 1916 entsprechend, die durch die Organisationen der Arbeiter und Angestellten vertretenen Volksschichten sind bereit, einig und geschlossen alle Kraft in den Dienst unseres Landes zu stellen, und das ist jetzt nochmal wichtig, damit die Vernichtungspläne der Gegner Deutschlands erfolglos bleiben. Also Vernichtungspläne im Kopf, und das kommt nochmal, muss man sich ja gegen wehren, wobei dann zu Beginn auch noch die Arbeiter, zu Beginn des Ersten Weltkriegs den Arbeitern erzählt wurde, dass also einer dieser Gegner, gegen den man hier antreten muss, das reaktionäre russische Zarentum wäre, das ganz Europa bedroht. Und da gibt es ein aktuelles Beispiel, das bringe ich euch nachher. Ja, das zeigt allerdings, wie weit also damals auch, als die Arbeiter da mitgemacht haben, ihr Klassenbewusstsein also schon von den sozialdemokratischen Arbeitern, von der Sozialdemokratie insgesamt verschüttet war, als sie sich dabei entschieden haben, also zur Abwendung angeblicher Vernichtungspläne für die Durchsetzung, so muss man das ja einfach sagen, von Interessen der Bourgeoisie entschieden über andere Völker herzufallen. Die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer haben diese Ereignisse nicht dazu gebracht, ihre selbstmörderische Sehnsucht nach Klassenzusammenarbeit mit dem Kapital aufzugeben. Und es ist so etwas von unglaublich, ich habe das öfter in Seminaren auch gebracht, aber es ist eine geschichtliche Tatsache, die auch der Mehrheit der Lohnabhängigen nicht bekannt ist. Als die Arbeiter 1918 noch mit der Waffe in der Hand kämpften und versuchten, die Ergebnisse ihrer Revolution vom 9. November 1918 abzusichern, saßen die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer nach Vorgesprächen bereits wieder mit den Kriegstreibern und Kriegsverbrechern gemeinsam an einem Tisch. In der Zeit vom 9., also am 9. November war die Revolution, und die saßen am 9. November bis 12. November in Berlin mit denen zusammen und verabredeten unter der Führung des damaligen Leiters der Generalkommission der Gewerkschaften, Karl Legien hieß der, mit den damals auch sehr bekannten Vertretern des Monopolkapitals, Stinnes und Karl Friedrich von Siemens, ein Arbeitsgemeinschaftsabkommen. Es ist das Zentralarbeitsgemeinschaftsabkommen auch als abgekürzt als ZAK in die Geschichte der Arbeiterbewegung eingegangen. Dabei haben die Gewerkschaftsvertreter der Monopolbourgeoisie zugesichert, ihre Enteignung, die Sozialisierung der Produktionsmittel, die damals eine Forderung der Arbeiterklasse war, zu verhindern und haben ihnen einen geordneten Produktionsablauf garantiert und sich verpflichtet, wilde Streiks entweder zu beenden oder schon im Vorhinein zu verhindern oder zu ersticken. Aber vor allem ging es dabei darum, dass sie sich verpflichtet haben, den Einfluss der damals revolutionären Räte, die die Arbeiter gebildet hatten bei der Revolution, den Einfluss dieser Räte zurückzudrängen. Das ist also so ein kurzer Rückblick auf diese geschichtlichen Ereignisse von damals. Aber da gibt es natürlich massenweise, das muss man einfach dazu sagen, und es gibt massenweise auch, man muss schon sagen, heroische Kämpfe der Arbeiterklasse in den Jahren danach. Aber zur heutigen Geschichte muss man sagen, was passiert also heute? Es gibt also heute, und da bin ich der Auffassung, es geht auch eben um Vaterlandsverteidigung, dient dieser Vaterlandsverteidigung das Vehikel, also was heute unter Bündnissen mit dem Kapital, Bündnisse für Arbeit, Bündnisse für Standortsicherung und so weiter läuft. Dabei passiert natürlich Folgendes: haben die Belegschaften noch nicht mit ihrem Leben zu haften, sondern sozusagen als Probe aufs Exempel für die Kastanien aus dem Feuer zu holen, bezahlen sie heute zunächst noch mit Teilen ihrer Löhne, mit flexibilisierten Arbeitszeiten, unentgeltlichen Arbeitsstunden und all dem anderen, was hier bei der Standortsicherung geopfert werden muss. Wir kennen das alles so aus Metallzeitungen, aus Gewerkschaftszeitungen, aus der Presse. Und mehr oder weniger daraus entwickelt gibt es ja, also man könnte dazu sagen, dass ja moderne neue Zentralarbeitsgemeinschaftsabkommen, die neue ZAK, nämlich das Gemeinschaftsprojekt Sicherung des Industriestandorts Deutschland, der auf der Tagesordnung steht. Und da muss man wieder sagen, wobei sich erneut die Worte Lenins bestätigen, die opportunistische Sozialdemokratie, die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer sind bessere Verteidiger als die Bourgeoisie selber. Denn bei der Hauptfeindkonferenz 2015 habe ich bereits darüber berichtet, dass der damalige IG Metall-Vorsitzende Detlef Wetzels, der ist jetzt auch nicht mehr da, im Februar 2015 in der Metallzeitung erklärt hat, wir brauchen Bündnisse, um den Industriestandort Deutschland zu sichern. Deshalb haben wir gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Gabriel und Arbeitgeberpräsident Grillo das Bündnis zur Zukunft der Industrie ins Leben gerufen. Und dann kommt's: Die IG Metall kann und will weiterhin zum Erfolg der deutschen Wirtschaft beitragen. Die Wirtschaft als solche bezeichnet sich bekanntermaßen das Kapital. Die ist mit dem Bundesverband der deutschen Industrie, dem BDI, laut eigener Aussage der Spitzenverband der deutschen Wirtschaft, wichtigster Bündnispartner hierbei der Industriegewerkschaften. Es ist nicht nur die IG Metall, sondern alle anderen Industriegewerkschaften sind in dem Bündnis. Und wenn man sich dann in Erinnerung ruft, wer diese Bündnispartner sind, das sind, also wenn man das heute sieht, so nach geltendem Arbeitsrecht, also jemand, der im Betriebsrat ist, der kennt das, dann sind das gegnerische Organisationen, nämlich 37 Organisationen der Kapitalisten, die in dem BDI organisiert sind. Das sind natürlich ebenso auch gewerkschaftsfeindliche Organisationen, mit denen die IG Metall da ein Bündnis abgeschlossen hat. Und es ist so gewesen, dass das als Initiative von der Gewerkschaftsführung ausgegangen ist. Das muss man also darunter sehen. Und darunter in diesem Bündnis, ist das ganze Monopolkapital. Da sind die Stahl-, Metall-, Elektro-, Chemie- und Rüstungskapitalisten vertreten, die sich ja in anderen Verbänden, nämlich zusätzlich als Arbeitgeberverband, BDA oder auch als Gesamtmetall, dem Dachverband aller regionalen Metallkapitalisten organisiert haben. Die bezeichnen sich ja jederzeit für jeden sehhörbar oder lesbar bei jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit in den Medien als die Wirtschaft oder wie auch auf ihren Webseiten als ihre Stimme. Und die IG Metall sagt, wir werden alles tun, um diese Wirtschaft zu stärken. Dann muss man sich nicht wundern, was da oben also in den Köpfen auslöst. Wobei dann Folgendes passiert, wie vor über 100 Jahren, da hat das wörtlich mit auf der Tagesordnung gestanden, jubeln die mit ihnen im Bündnis vertretenen Gewerkschaftsführer die Existenz der deutschen Industrie wieder zur Schicksalsfrage hoch. Dabei wird jeder Betrieb dabei, die Branche und so weiter, mehr oder weniger mit zu allen Mitteln zu sichernden und zu verteidigen Burg erklärt. Das ist zunächst noch die ökonomische Kampfansage des deutschen Imperialismus an die internationalen Konkurrenten oder wie von Clara Zetkin zitiert, an die Bourgeoisie auswärtiger Länder. Hierbei lernt die Arbeiterklasse, die Lohnabhängigen, der Hauptfeind steht nicht im eigenen Land. Der steht außerhalb, der steht in auswärtigen Ländern. Die sind es, die diesen Standort, also die unseren Standort, die den Industriestandort Deutschland bedrohen und den Arbeitern damit natürlich eure Arbeitsplätze gefährden. Und darauf werden allerdings, das muss man dazu sagen, nicht nur die Belegschaften erst seit heute getrimmt. Bereits vor Jahren hieß es zum Beispiel auf Betriebsversammlungen, weiß ich, weil die Kolleginnen und Kollegen das immer berichtet haben, sie müssen das endlich begreifen. Und wörtlich, das weiß ich aus dem Betrieb im Aachener IG Metallbereich, die Konkurrenten sind unsere Feinde. Und das war in der Regel immer der auswärtige Konkurrent, die internationale Konkurrenz. Und das wurde auch des Öfteren auch bei uns gesagt, in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, auf der Betriebsversammlung, wenn die Direktion unter Druck geriet, weil es immer wieder auch Entlassungen gab, dann haben die gesagt, also verstehen, also wörtlich, was ich jetzt zitiere, ist wörtlich, verstehen Sie das denn nicht? Die Konkurrenz ist mörderisch. Das ist wie Krieg. Das haben sie wirklich gesagt. Das ist wie Krieg. Und wenn du im Krieg bist, bist du natürlich auch wieder bei den Feinden, gegen die das Vaterland verteidigt werden muss. Was sich dann bei den Arbeitern im Kopf verdichtet. Und ein sehr aktuelles Beispiel dafür ist ja noch das, was voriges Jahr abgelaufen ist, also auch jetzt zum Ende des letzten Jahres noch, wofür die Stahlarbeiter an die Front geschickt wurden. Ich glaube, wir haben voriges Jahr schon mal kurz auch darüber reden können, weil das im Anfang letzten Jahres passiert ist, dass es also gegen die Feinde geht. Darauf waren auch die Stahlarbeiter voriges Jahr also offensichtlich von überzeugt. Denn die IG Metall-Führung hatte sich im Januar 2016 mit den Vereinigten Stahlkapitalisten der Wirtschaftsvereinigung Stahl schon verbündet und ein gemeinsames Eckpunktepapier beschlossen. Und ganz offensichtlich als Konsequenz daraus rief sie die Stahlarbeiter auf, am 7. und 11. April 2016 unter dem Motto Stahl ist Zukunft für die Sicherheit der Arbeitsplätze zu demonstrieren. Dabei verkündete sie, die Branche erlebt ein Schicksalsjahr. Geht sie unter, würde der Industriestandort schweren Schaden nehmen. Wer geht dann bei so einer Ankündigung nicht auf die Straße, um das Schicksal des Untergangs abzuwenden? So aufgeputscht war dann auch, und so zu sehen war das Bild dann auf den Straßen und vor den Betriebstoren, war ein Bild, was wir uns nicht nur von den Stahlarbeitern, sondern generell von den, nicht nur von den Metallern in diesem Land, sondern von allen Lohnabhängigen oder von der Mehrheit wünschen, am 1. Mai dafür zu demonstrieren oder sonst, wenn also das Kapital und die Regierung versuchen, uns das Fell über die Ohren zu ziehen, indem sie also gegen uns Gerichte, Gesetze im Parlament vorbereiten oder verabschieden. Aber davon war in den Tagen, als die Stahlarbeiter demonstriert haben, ja keine Rede, sondern sie sind also wieder dem dafür als Vehikel missbrauchten, ja oder der damit missbrauchten Arbeitsplatzsicherheit auf den Leim gegangen und wurden vom IGM-Vorstand vor den Karren der Konzernbosse gespannt. Und in der Mai-Zeitung, der Mai-Metall-Zeitung von 2016 wurde das als Sieg und als Auftakt für mehr gefeiert. Nach den dort gemachten Angaben gingen hierbei in Duisburg, Berlin, Salzgitter, an der Saar und an anderen Orten mehr als 45.000 Beschäftigte auf die Straße. Und dann heißt es, sie fordern von der Politik, so der IGM-Vorstand, rettet unsere Werke und unsere Arbeitsplätze. Vorbereitend dazu sind schon im Januar vergangenen Jahres in den Stahlregionen, also betriebliche Aktionen gelaufen. Dabei wurden dann vom EU-Parlament verbilligte bzw. kostenlose Emissionsrechte und insbesondere Schutz vor unfairen Handelspraktiken fürs Stahlkapital gefordert. Gehetzt wurde und wird dabei in erster Linie gegen China, und da haben wir gestern auch vom Jörg schon einiges zugehört, um von der in der kapitalistischen Konkurrenz liegenden Ursache dieser Sachen abzulenken. Die Stahlarbeiter in der BRD werden hierbei auf ihre Kollegen in den chinesischen Hütten, ja, wie man so will, wie das vor Jahren mal, also historischer gewesen ist, Germans to the front und hier gegen die chinesischen Stahlarbeiter in die Front geschickt. Und dazu hieß es dann auch im Infodirekt von der IG Metall im Mai 2016 von Betriebsräten, die aus den Stahlbetrieben, die IG Metall zu Wort kommen lässt. Sie haben natürlich alle bestätigt, dass die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze vor allem durch chinesische Billigimporte und durch die Verteuerung der Zertifikate beim Emissionshandel bedroht ist. Dabei hat der Günter Back von ThyssenKrupp Steel, ist der Betriebsratsvorsitzende, Gesamtbetriebsratsvorsitzende, von ihm wird berichtet, der hat festgestellt, also seine Kollegen macht es wütend, dass die deutsche und europäische Klimapolitik den weltweit umweltfreundlichsten Stahlproduzenten den Todesstoß versetzen könnte und sie verdrängt würden durch Länder wie China, die sowohl schlechtere Arbeitsbedingungen als auch niedrigere Umweltstandards hätten. Also volle Kanne gegen die chinesische Konkurrenz und dafür werden die Arbeiter in Schlepptau genommen und dagegen gefahren. Also dann sagt der eine Betriebsratsvorsitzende von Saarstahl Völklingen, Stefan A. heißt der Kollege, er hat festgestellt, China will Europas Stahlhersteller mit Preisdumping in die Knie zwingen und eine globale Monopolstellung einnehmen. Bei der Solarbranche haben wir das schon erlebt. Das gilt es beim Stahl abzuwehren. Und assistiert wird er dabei vom Vorstand der IG Metall, der dann noch feststellt, am Pranger steht China, das den Weltmarkt mit Stahl zu Dumpingpreisen überflutet. Die Volksrepublik verkauft ihren staatlich subventionierten Stahl in Europa zu Preisen unter den Herstellungskosten. Sie liegen zum Beispiel die chinesischen Preise für Flachstahl um bis zu 50% unter den europäischen. Also wenn wir diesen Aussagen folgen und dieser verbreiteten Panikmache, dann stand, also das war in der Presse unglaublich, ich habe die damals verfolgt, also dass Europa kurz vor dem Untergang stand. So was haben die verbreitet. Ne? Als die Stahlarbeiter auf diese Panikmache reingefallen sind und sich vor der Gefahr angeblicher Todesstöße von der IG Metallführung vor die Fabriktor auf die Straßen vor das Bundeskanzleramt nach Berlin schleppen ließen, haben sie ja die eigene Geschichte aus den Augen verloren. Sonst hätten sie draufkommen müssen, dass nicht die Stahlarbeiter in China ihre Gegner sein können. Zu dieser Geschichte nämlich gehören ihre eigenen Streiks, Demos und Kundgebungen gegen die in den Konzernetagen vom deutschen Monopolkapital beschlossenen Schließungen der Stahlwerke und der damit verbundenen Vernichtung ihrer Arbeitsplätze. Ihre Proteste waren dabei mitgetragen von der Solidarität zigtausender Metallerinnen und Metaller und vielen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gewerkschaften. Dafür sind wir über Jahre immer wieder nach Rheinhausen, nach Dortmund, nach Duisburg und so weiter gefahren, haben da demonstriert, was auch zeigt, die Arbeiterklasse hier in dem Land, die kann auch kämpfen, wenn sie für die richtigen Ziele auf die Straße mobilisiert wird. Das ist überhaupt keine Frage. Also wenn man diese Gewerkschaftsführer erlebt, dann muss man aufpassen, dass man nicht vergisst, was nämlich die Arbeiterklasse tatsächlich in diesem Land auch hier schon geleistet hat und ich bin davon überzeugt, auch leisten kann. Ja, die Stahlarbeiter, die haben also ganz vergessen, was ihnen passiert ist. Also im Zuge des Konzentrationsprozesses in Deutschland wurden die meisten Hochöfen des Ruhrgebiets geschlossen. Die Hauptproduktion wurde nach Duisburg verlagert. Die Westverlagerung von Stahlstandorten im Ruhrgebiet ging dann in den späten 80er Jahren an die Rheinschiene und hatte zur Folge die Schließung des Krupp-Huttenwerks in Rheinhausen. Das war damals die erste markante Aktivität des auch damals sehr bekannten Organisators der Konzentration auf Seiten von Krupp, der Gerhard Kromme. Die Westfalenhütte und die Phoenixhütte von Hösch in Dortmund und die Hendrishütte von Tissen in Hattingen wurden geschlossen und das haben die Stahlarbeiter offensichtlich nicht mitgekriegt. Die Anlagen wurden in die Volksrepublik China verkauft. Gleiches ist geschehen mit der Kokerei Kaiserstuhl. Das war damals die modernste Kokerei Europas. Sie musste nach wenigen Betriebsjahren aufgrund von Verlagerung der Stahlerzeugung im Thyssen-Krupp-Konzern schließen, weil sie keinen Absatz mehr hatte. In Duisburg-Bickerwerth entstand damals, war 1993, ein neuer moderner Hochofen, der die Arbeit seiner drei alten Vorgänger übernahm. Und 12.200 Tonnen Roheisen pro Tag produzierte. Thyssen konzentrierte sich bereits vor seiner Fusion mit Krupp Höpsch auf die Produktion von Flachstahl und hat sein Profilstahlgeschäft verkauft. Das zeigt also ein Teil, was hier an Produktivität entstanden ist, wie der technische Fortschritt dafür gesorgt hat, dass also die Arbeitsplätze verschwinden, wobei also hier auch dann in den Gewerkschaften nicht diskutiert wurde, dass der technische Fortschritt ja ein Fortschritt einfach für uns alle ist und ein Ziel, was man im Kopf haben müsste, Abschaffung der Arbeit, der durch Maschinen ersetzen und versuchen muss, die Produktionsmittel in die eigenen Hände zu bekommen. Das ist dafür ein Beispiel. Aber das wird in dem Zusammenhang nicht diskutiert. Die IG Metall hat wohl die Stahlarbeiter im November 2016 zu einer erneuten Demo nach Brüssel aufgerufen, wo dann 15.000 Stahlarbeiter unterwegs waren und ihr Ziel war, an die EU gerichtet, eine faire Chance für ihre Branche durchzusetzen. Bei solchen Bündnissen und solchen Bündnispartnern besteht natürlich die reale Gefahr, dass sich die Lohnabhängigen wieder im Glauben, ihre Arbeitsplätze im Kapitalismus sichern zu können, erneut von den sozialdemokratischen Gewerkschaftsführern so in das Boot, ich benutze nochmal die Worte von Clara Zetkin, des säbelrasselnden Patriotismus reißen zu lassen und statt über den Hauptfeind über andere Völker herfallen. Nichts anderem dient natürlich auch diese erneute Hetzkampagne gegen China, die von der IGM-Führung ja zur Stärkung des deutschen Imperialismus kräftig unterstützt wird. Dabei ist es kein Wunder, wenn das deutsche Monopolkapital, die deutschen Konzerne, Gewehr bei Fuß stehen und erwarten, mit Hilfe der Gewerkschaftsführer niederreißen zu können, was ihren Profitzielen als Arbeiterrecht entgegensteht. Das verbindet sich im Fall von China natürlich mit dem Ziel, alles, was sich dort noch in Staatsbesitz befindet, nach EU-Rechtskriterien zu privatisieren und dabei zu zerschlagen, was sich das chinesische Volk im Kampf gegen seine Ausbeuter erkämpft und unter sozialistischen Verhältnissen aufgebaut hat. Ein Beispiel, wie so etwas dann ausgehen könnte, ist die DDR, einschließlich des immer noch anhaltenden Rachefeldzuges, mit dem alles verleumdet und ausgelöscht werden soll, was an den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden erinnert. Für uns muss hierbei gelten, und dafür muss ich nach meiner Meinung hier niemanden agitieren, wir brauchen keine Bündnisse mit dem Kapital und auch keine Aktionstage, mit denen versucht wird, die Gewerkschaften zur Durchsetzung von Kapitalinteressen zu missbrauchen. Wer sich dafür einsperren lässt, hat bereits verloren. Wofür wir in den Gewerkschaften kämpfen müssen, sind zum Beispiel Aktionstage für die Durchsetzung von Arbeitszeitverkürzung und gegen die Kapitalforderung nach Abschaffung des 8- und 10-Stunden-Tages sowie zur internationalen Solidarität. Und in dem Zusammenhang für die Organisierung des dafür notwendigen und wirkungsvollsten Kampfmittels der Arbeiterklasse, den politischen Streik, den Massen- und oder auch Generalstreik. Er ist im Zusammenhang, das müssen wir einfach sehen, mit dem 100. Jahrestag der Oktoberrevolution in Russland in diesem Jahr von besonderer Bedeutung und erlebt damit sozusagen ebenfalls ein Jubiläum. Lenin stellt dazu fest, endlich zeigen uns die Vorgänge in Russland, dass der Massenstreik von der Revolution unzertrennlich ist. Die Geschichte der russischen Massenstreiks, das ist die Geschichte der russischen Revolution. Und er führt weiter dazu aus, ohne die Generalprobe von 1905, ohne die Revolution von 1905 und den dabei gemachten Erfahrungen, politischen Fehlern, den revolutionären Massenstreiks und vor allem den bewaffneten Aufständen des Proletariats und so weiter wäre 1917 nicht denkbar. Wäre der Sieg der Oktoberrevolution 1917 nicht möglich gewesen. Er führt dann weitere Dinge aus, wie viele Leute am Streik beteiligt sind. Aber will ich jetzt darauf verzichten? Der politische Massenstreik, ich begreife das auch jetzt mal bewusst auf, als Kampfmittel der Arbeiterklasse wurde lange auch in marxistischen Kreisen, selbst bei der revolutionären Sozialdemokratie, als Gegensatz zur politischen Betätigung des Proletariats bekämpft. Und das insbesondere vom größten Teil der sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer. Eine Tatsache, die für dieses Land hier, für die BRD, bis heute gilt. Die russischen Arbeiter haben faktisch die Generalprobe darauf gemacht und haben bewiesen, dass dieses Mittel im Grunde genommen unabdingbar ist, wenn erstens mal wir etwas durchsetzen wollen gegenüber dem Klassenfeind beziehungsweise um, was sie damals geschafft haben, 1917, um den Klassenfeind in der Revolution zu schlagen. Zu diesem Massenstreik hat der Karl Liebknecht im Jahr 1904, und zwar auf einer Konferenz am 20. September, den damals ja noch revolutionären Sozialdemokraten auf ihrem Bremer Parteitag unter anderem zugerufen und genossen: Wie sollen wir die ganze Welt erobern, wenn wir nicht einmal imstande sind, unsere wenigen Grundrechte, die wir schon haben, zu verteidigen, unsere jetzigen Positionen zu halten? Dazu ist es notwendig, den Massenstreik zu diskutieren. Wir wollen Ihnen gar nicht empfehlen, ihn ohne weiteres als neues Kampfmittel zu akzeptieren. Wir wünschen vorläufig nur eine Diskussion und damit eine gewisse Sympathiekundgebung für den Grundgedanken. Toujours en vadette, stets auf dem Posten sein, komme, was kommen mag, ist erste Pflicht und Lebensinteresse der Partei, jener ganz gefährlichen Feindseligkeit gegen den Grundgedanken des Massenstreiks gilt es entgegenzutreten. Die Frage des Massenstreiks ist die aktuellste Frage unserer gegenwärtigen und zukünftigen Politik. Gehen Sie nicht mit einem Lächeln darüber hinweg, erfassen Sie den Wert dieser Frage und unsere Partei wird gerüstet sein. Wir könnten jetzt sagen, an dem Punkt sind wir heute innerhalb der Gewerkschaften immer noch. Und das heißt für uns heute, also so wie Liebknecht gesagt hat, dieser gefährlichen Gegnerschaft des Massenstreiks entgegenzutreten, womit wir natürlich wieder bei den opportunistischen Gewerkschaftsführern sind. Und als es, ich sage das nur noch als Beispiel, als es darum ging, also der Gewaltherrschaft des Faschismus 1933 entgegenzutreten, sind die Sozialdemokraten ja mehrere Male aufgefordert, gemeinsam mit den Kommunisten zum Generalstreik aufzurufen. Die haben das ja abgelehnt und unter anderem heißt es in einem Schreiben, also auf die Aufforderung nach Generalstreik, es wäre jetzt nicht die Zeit, zum Generalstreik aufzurufen, sondern es geht darum, Mitglieder zu werden. Wenn man das jetzt auf heute überträgt, müsste man an also einem ganzen aktuellen Beispiel überschlagen, eine ganze Reihe, was ich hier noch stehen habe. Aber wenn der aktuell ist, das Kapital greift die Arbeitszeitgesetzgebung an, fordert weg aus dem Arbeitszeitgesetz den 8-Stunden-Tag, fordert weg auch den 10-Stunden-Tag, der drin ist, also die Arbeitszeitgrenzen weg. Was macht die IG Metall-Führung, statt jetzt hinzugehen und zu sagen, wir mobilisieren jetzt und wir rufen in dem Bündnis, wo wir sind, mit den Gewerkschaften zusammen auf, dagegen anzugehen, passiert Folgendes. Die tun so, als ob sie das gar nicht mitkriegen. Die IG Metall stellt sich tot. Ihr könnt die Gewerkschaftszeitungen durchlesen. Ihr werdet darüber nichts finden. Also jedenfalls in den letzten jetzt nicht. Da steht davon nichts. Aber da steht wohl so Anfang des Jahres dann im März, April eine Unterschriftensammlung, die sie gemacht haben. Und das ist jetzt das dritte Mal eine Unterschriftensammlung, die jetzt, also abgeschlossen ist sie längst, sie ist auch schon gefeiert worden mit an die 700.000 Unterschriften und die werden jetzt der Regierung und den politischen Parteien präsentiert, faktisch als Wunsch, nämlich als Wunschzettel der Lohnabhängigen, damit die Bescheid wissen. Und dann kann sich die IG Metall darauf berufen. Ja, wir haben alles versucht, aber keiner hat auf uns gehört. Die Wünsche haben wir präsentiert. Gut, ich möchte meinen Vortrag noch ganz kurz abschließen mit einem Zitat von Clara Zetkin und auf das, was hier schon gesagt worden ist. Die Arbeiter haben kein Vaterland, mit den Kapitalisten. Aber das ist eine Frage des Bewusstseins, zu begreifen, was das heißt. Also Feststellung im Kommunistischen Manifest von Marx und Engels, was heißt das? Und Clara Zetkin stellt fest, das Proletariat muss sich sein Vaterland erst erobern, nicht im Kampfe gegen eine fremde Nationalität oder Rasse, die seine heiligsten Güter bedroht, wohl aber im Kampfe gegen die besitzenden, ausbeutenden und herrschenden Klassen, die ihm rauben, was das Geburtsland zum Vaterland macht. Gut, danke.